Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich hab es satt. Ich hab's satt. Aber keine Angst. Es soll jetzt nicht darum gehen, dass ich meine Tätigkeit als Predikant in dieser Gemeinde an den Nagel hängen will, denn es beruht auf einem ganzen Gegenteil davon. Dieser Dienst, der macht mir sehr viel Freude. Und diese Tätigkeit, sie sättigt mich und ich bin froh, dass ich diesen Dienst tun kann. Doch in der Begegnung mit anderen Menschen begegnet mir oft dieses Statement, begegnet mir oft diese Aussage. Etwa so: Ich habe es satt, jeden Tag von meinem Chef oder meiner Chefin traktiert zu werden, mit Vorgaben, die ich nicht erreichen kann. Ich bin doch überhaupt nicht der Fußabtreter meines Chefs. Oder: Ich habe es satt, jeden Tag zum Arbeitsamt gehen zu müssen und zu hören, dass mich niemand braucht. Es gibt keine Arbeit für mich. Ich bin zu alt. Ich bin schwer vermittelbar. Ich habe den falschen Beruf. Ich werde einfach nicht mehr gebraucht. Oder: Ich habe es satt, ständig diese Nachrichten um den Brexit with no deal, America first oder Make America great again zu hören, als ob es keine anderen, nämlich viel wichtigeren Themen gäbe. Und zum Schluss noch ein paar nicht ganz so ernst gemeinte Statements, die ich bei YouTube gefunden habe. Da schreibt jemand: Ich habe es satt, bei dir immer nur die zweite Geige zu spielen. Und die Antwort lautet: Sei doch froh, dass du überhaupt im Orchester bist. Oder: Ich habe es satt, mit einem Geizhals verheiratet zu sein. Hier hast du den Ring zurück. Und die Antwort: Und wo ist das Etui? Und: Ich habe es satt, der Einzige zu sein, welcher im Haushalt etwas macht. Ich putze, ich koche jeden Tag, fülle den Kühlschrank wieder auf und zahle alle meine Rechnungen. Okay, ich bin Single, aber trotzdem. Und am Ende mein Lieblingsstatement, das sage ich jetzt mal so als Elektriker: Ich habe es satt, immer nur hier rumzuhängen, sagte die Glühlampe und brannte durch. Ich habe es so satt. Diese Aussage geht von etwas aus, was überläuft. Hier ist eine Situation, die unerträglich ist, weil sie sich nicht ändert und in ihrer Bedeutung immer mehr zunimmt und dabei ein verzweifeltes Wutgefühl hinterlässt. Und dabei handelt es sich doch um eine Übertragung, denn satt werden, das hat ja einen völlig anderen Sinnkontext. Und ich will daran erinnern, dass heutzutage 700 Millionen Menschen nicht wissen, ob sie im Laufe dieses Tages oder am nächsten Tag überhaupt satt werden. Die Hungersnöte auf unserem Planeten sind immer noch vorhanden, obwohl sich die Situation deutlich verbessert hat, so zumindest der Bericht der WHO. Es gibt immer noch zu viele hungernde und kranke Menschen, Menschen, denen es an Trinkwasser fehlt und die in unzumutbaren Lebensverhältnissen wohnen. Hier zu helfen, das ist unsere Aufgabe als Christen. Das ist Diakonie. Und das gehört zum Handeln unserer Gemeinde und auch zur Kirche im Allgemeinen und natürlich auch an anderen Stellen dazu. Und deshalb mag ich zum Beispiel unsere Kollektenzwecke, die ja unser Presbyterium festlegt, das heißt die Kollektenzwecke in der Reihensammlung, die nämlich ganz bestimmte Projekte im Blick haben und die für mich auch, und dafür danke ich sehr, ein Selbstverständnis unserer Gemeinde deutlich machen. Und in unserem Predigttext aus dem Johannesevangelium im 6. Kapitel, den Versen 30 bis 35, begegnet uns eine Diskussion zwischen Jesus und seinen Jüngern, vielleicht auch einem etwas erweiterten Zuhörerkreis, über das Sattwerden. Und ich füge das mal noch mal hinzu, Dorot hat das ebenso wunderbar gelesen, aber die Speisung der 5.000 auf 5.000 Männer zu reduzieren, das finde ich nicht in Ordnung. Ich denke, es waren auch andere dabei. Zumindest hoffe ich das. Achten Sie und achtet doch mal sorgfältig auf den Text. Dieser Text gilt in der Bibelforschung als das sogenannte johannäische Missverständnis. Ein Begriff, den ich bis zur Vorbereitung nicht kannte. Und darüber ist natürlich dann im Nachgang noch zu reden. Ich lese also Johannes 6, die Verse 30 bis 35. Dort heißt es, da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies, also Jesus, ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Liebe Gemeinde, machen wir uns zunächst einmal bewusst, in welchem Kontext sich dieser Abschnitt in der Bibel befindet. Vor dem Predigtext, wir haben das gerade gehört, da befindet sich die Erzählung über die Speisung der 5000. Dorothe hat sie in der Schriftlesung gelesen. Und Jesus hatte wahrscheinlich lange gepredigt. Und unerwartet, viele Menschen kommen zu ihm, weil sie scheinbar auf der Suche sind. Sie haben von Jesus gehört und sie wollen ihn predigen hören. Er soll doch eine Nachricht haben, die zum Leben hilft. Und so strömen die Menschen zu ihm und die Jünger werden unruhig. Wahrscheinlich, weil sie sich überfordert fühlten. Ich würde mich auch überfordert fühlen, wenn auf einmal 5000 Menschen zu einer Einladung kommen. Sie strömen und sie strömen. Und wir kennen das aus Facebook, dass so die eine oder andere Party auch da niedergegangen ist, weil auf einmal auch 1000 Menschen einer Einladung gefolgt sind. Aber die Jünger müssen natürlich gucken, dass sie mit den Ankommenden klarkommen. Und ich denke, sie bleiben auch ein ganz klein wenig in ihrer Kleingläubigkeit hängen. Mit 5 Broten und 2 Fischen werden die Menschen satt. Sie haben zumindest an diesem Abend keinen Hunger mehr. Brot, das Gerstenbrot ist nahrhaft und der Fisch liefert wichtige Proteine. Jesus handelt wohl in dieser Weise, weil die Menschen immer wieder in seiner Zeit nach Zeichen fragen und natürlich, weil sie satt am Leib satt werden wollen. Allerdings hat der Mensch mit einer nahrhaften Mahlzeit noch nicht alles, was er braucht. Die leiblichen Bedürfnisse sind nicht das Wichtigste im Leben. Es ist keineswegs alles in Ordnung, wenn allein der Leib versorgt ist. Zum leiblichen Sattsein gehört auch ein inneres Sattsein, damit sich Leib und Seele im Einklang befinden. Doch anstatt seinen Durchbruch auszunutzen, entschwindet Jesus in der Nacht auf die gegenüberliegende Seite des Sees. Er hat es nicht bei dem Brotwunder bewenden lassen, sondern am Tag nach seiner Predigt vor den 5000 sucht er ein langes Gespräch mit seinen Anhängern über Gott und vor allen Dingen über seinem Selbstverständnis. Dieser umfängliche Abschnitt im Johannesevangelium umfasst insgesamt 44 Verse und ist als die sogenannte Brotrede Jesu bekannt. Die Schriftlesung und der Predigtext nehmen etwa die Hälfte ein. Und was mir immer wieder an Jesus gefällt, das ist, Jesus ist kein Asket. Er liebt das Leben und er liebt die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Er weiß, dass es gut ist, zu essen und zu trinken. Er weiß, dass es gut ist, wenn die Menschen Gemeinschaft haben. Er holt die Menschen aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft, indem er sie anspricht und sie einlädt. Viele Jesu-Worte sind bei Feierlichkeiten, an Tischen, beim Essen und beim Trinken für uns überliefert worden. Und mit der Brotrede beantwortet Jesus die existenzielle Lebensfrage, was der Mensch noch braucht und was den Menschen, also uns, wirklich satt macht. Er will seine Zuhörer mit seinem himmlischen Anspruch konfrontieren. Der Ausspruch aus dem Gespräch, den wir betrachten, der beginnt mit einer Frage. Jesus wird gefragt, was tust du für Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Sie wollen scheinbar wieder ein Wunder erleben, einen weiteren Beweis dafür, an dem sie erkennen können, dass Jesus ein echter Prophet ist. Denn genau das entsprach damals der weitläufigen Auffassung. Ein Prophet ist an seinen Wundertaten erkennbar. Scheinbar hatten sie vergessen, was am Vortag passiert ist. Sie erinnern Jesus daran, dass Mose das Manna vom Himmel hat regnen lassen. Und Manna, das wissen wir aus dem Alten Testament, das ist ein besonders wohlschmeckendes Brot, Und dieses Brot hat damals die Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten vor dem Tod bewahrt. Vielleicht hofften die Umstehenden, dass Jesus wieder einmal Manna vom Himmel regnen lassen würde. Doch Jesus ist sehr viel mehr als Mose, denn er rückt dann das Zitat aus dem Psalm 78 im Vers 24 zurück. Er weist mit Nachdruck darauf hin, dass nicht Mose das Manna hat regnen lassen, sondern dass Gott umfänglich am Werk war. Denn er sagt: Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und damit sagt doch Jesus: Damals handelte Gott durch Mose, und jetzt, hier ist Gott selbst am Werk. Damals gab es Manna, jetzt gibt es wahres Brot. Er sagt später weiter: Eure Väter und Mütter hatten Manna und sind gestorben. Ich rede vom Brot, das vom Himmel kommt. Und wer von diesem Brot isst, der stirbt nicht. Und am Ende sagt Jesus ganz deutlich: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, welches vom Himmel kommt. Jesus redet hier in zweifacher Weise von sich. Er selbst ist der göttliche Brotgeber. Er ist der Sohn Gottes, also nicht nur ein menschlicher Prophet wie Mose. Er selbst ist zugleich auch noch das Brot, das vom Himmel kommt. Er ist das Brot, welches die Menschen am Leben erhält. Nicht nur einen Tag lang, sondern in Ewigkeit. Wer an Jesus, den Sohn Gottes, glaubt, der wird nicht sterben, jedenfalls nicht endgültig. Mit ihm habe ich alles, was ich brauche. Jesus sagt: Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Die Hörer damals verstanden diese Worte in ihrer Tiefe nicht wirklich, denke ich. Ich habe so das Gefühl, dass sie die Tragweite und die Bedeutung von Jesu Botschaft nicht erkannt haben, denn sie erwiderten ja einfach: Herr, gib uns doch alle Zeit solches Brot. Sie meinten wohl, Jesus könnte ihnen ein Brot geben, das so niemals ausgeht. Kein Hunger mehr, Brot in Fülle. Sie hofften, er würde sie nun für immer ernähren. Sie bräuchten sich um nichts mehr zu sorgen. Er würde sie leiblich satt machen. Ohne Sorgen leben, das wünschten sie sich. Fällt Ihnen und euch auf, dass Jesus und seine Hörer so gründlich aneinander vorbeireden? Jesus redet über sich und seine Sendung, von der er zutiefst überzeugt ist. Und er redet davon, dass diese Sendung den tiefsten Hunger der Menschen nach Leben und Glück zu stillen vermag. Und die Zuhörenden, die reden von Brot und Manna, jenes sagenhafte Brot aus der Zeit der Wüstenwanderung. Und wir stellen fest, so kann man aneinander vorbeireden. Und genau dieses Missverständnis, genau dieser Zusammenhang ist unter dem Begriff des johannäischen Missverständnisses heute in der Bibelwissenschaft so überschrieben. Sinnmissverständnisse dieser Art, die begegnen auch mir immer wieder. Ich kann oft in der Kürze der Zeit einen Gesamtzusammenhang eines Erzählens, einer Diskussion, einer Nachricht oder eines Gespräches manchmal in der Kürze der Zeit nicht wirklich erfassen. Ich sage das ganz ehrlich, bei mir dauert das manchmal etwas länger, bis es Klick macht. Aber über die Jahre habe ich gelernt, ich äußere mich dazu. Ich bitte meinen Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin, mir doch etwas Zeit zu geben und mich dabei zu unterstützen, indem ich nachfrage, was denn wohl der tiefere Sinn unseres Gespräches letztlich umfasst. Und auch ein anderes Missverständnis begegnet mir. Es gibt Menschen, die meinen, dass sie sich um nichts mehr kümmern müssen, wenn sie Jesus nachfolgen. Jesus würde ihnen alles geben, was sie sich wünschen, und er würde alles Leidvolle von ihnen fernhalten. Er organisiert mein Leben und ich kann mich auf ihn verlassen. Nur so ist das von ihm nicht zugesagt. Natürlich ist richtig, wir sollen uns auf ihn verlassen. Aber er entlässt uns damit nicht aus unserer Verantwortung für unser Leben. Jesus geht es viel mehr als Lebensbegleitung. Er will uns als ganzen Menschen in seine Nachfolge holen. Wir sollen ihn als Richtschnur für unsere Entscheidungen nehmen und ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Wenn wir das berücksichtigen, führt uns das in ein verantwortliches Handeln. Und darauf weisen uns zum Beispiel auch die Ich-Bin-Worte Jesu hin. Und die Ich-Bin-Worte sind auch im Johannesevangelium überliefert. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der Weinstock. Wir haben das gerade so gesungen. Und mit diesem betonten Ich Bin, da macht er umfänglich deutlich, dass er Gottes Sohn ist. Sein Ich Bin erinnert an den Namen Gottes, der ja dem Dornbusch-Erlebnis von Mose nach mit Ich Bin, der Ich Bin übersetzt wird. Diese Bilder sind Metaphern. Sie beschreiben eine Ähnlichkeit, die hier von Jesus zwischen ihm und uns Menschen entdeckt werden kann. Brot für uns, Licht für uns, Wegbegleiter für uns, Wahrheit für uns, Leben für uns. In Jesus kommt der wahre Gott vom Himmel und er macht sich zum Brot des Lebens, damit eben jeder, der an ihn glaubt, ewig lebt. Als Zeichen dafür hat er uns das Abendmahl geschenkt, damit wir diese Zusage auch leiblich erleben können. Deshalb feiern wir nachher in diesem Gottesdienst auch das Abendmahl miteinander. Jesus lädt uns an seinen Tisch ein, damit wir in der Gemeinschaft zusammenkommen, einander wahrnehmen und ihm in Brot und Wein nah sein können. Liebe Gemeinde, ich denke, in unserer Gesellschaft brauchen viele von uns nicht alle Tage Manna vom Himmel und dafür bin ich im Blick auf unser Leben auch sehr dankbar. Trotzdem gibt es viele, die das tägliche Brot brauchen, hier und anderswo. Menschen, die in den Tafeln anstehen und vor den Supermärkten oder in den Straßen sitzen und um eine Spende bitten. Die Vielzahl unserer Kühlschränke sind gefüllt, unsere Lager und Kühlhäuser platzen aus allen Nähten und da bleibt es ein Skandal, in welchen erschreckend großen Mengen noch essbare Lebensmittel einfach weggeworfen werden, nur weil der Gesetzgeber es so will. Viele unserer Bedürfnisse sind heute gestillt und wer das nötige Kleingeld hat, dem bleibt, zumindest materiell betrachtet, kein Wunsch offen. Aber der Hunger nach Leben, der Hunger nach Lebenssinn, der Lebenshunger, der ist geblieben und die Erfüllung dieser Sehnsucht ist völlig unabhängig vom Geldbeutel. Nein, um Brot und Wurst, um Wasser und Sekt brauchen wir Jesus nicht zu bitten, anders als die Menschen damals. Eher haben wir einen Überfluss zu beklagen. Viele Menschen haben es verlernt, so zu essen, dass es Leib und Seele gut tut. Die Fast-Food-Lokale sind voll und die Lieferservices brauchen immer länger, um die bestellten Waren zu liefern. Und so mancher frisst und seufzt sich zu Tode, weil ihm nur Essen und Trinken bleibt, um sein Unglück zu vergessen und seinen Lebenshunger zu stillen, was oftmals in krankhafte Abhängigkeiten führt. Vom Glück durch Essen und Trinken, von dem Eis, das die Sinne erfrischt in der heißen Jahreszeit, bis hin zu den lauten Angeboten der Einkaufsmagnete, dann geh doch zu Netto oder Lidl lohnt sich, wir hören es von überall her. Und das ist doch echte Not. Das ist doch wirklich echte Not, wenn sich das Leben nur noch in den festgelegten Kreislauf ums Essen bewegt. Zunehmen und unter Qualen wieder abnehmen. Das ist für mich echte Not. Und dass das bei vielen Menschen so der Fall ist, das ist zumindest in meinem Umfeld hinreichend bekannt. Und so bleibt am Ende zu fragen, was macht wirklich satt? Nach meiner Einschätzung hat es mindestens zwei Gesichtspunkte. Zum einen geht es darum, ob ich Jesus in mein Leben lassen kann und will. Im Vertrauen auf ihn verändert sich mein Inneres und Wunden werden geheilt. Das kann manchmal ein ganz langer Weg sein. Ein Glaubensseminar, das Gespräch mit anderen, eine Jugendfreizeit, eine Familienfreizeit, ein Gemeindewochenende, Gottes Wort oder, die können dabei helfen, diesen Schritt zu gehen. Gehen muss ich allerdings selbst. Das kann mir niemand abnehmen. Und zum anderen, denke ich, geht es auch um mich. Es geht um die Frage, wie stehe ich zu mir selber? Was kann ich tun, um mich weiterzubringen? Welche Richtung will ich dabei einschlagen? Nach meinem Erleben bin ich zum Beispiel wirklich satt, wenn mein Liebestank voll ist und nach Möglichkeit überläuft, um nochmal an das Bild zu Beginn der Predigt anzuschließen. Und den Begriff Liebestank, den habe ich aus den Büchern des Autors Gary Chapman gefunden oder habe ihn dort gelesen. Vielleicht denken jetzt manche, ach du dickes Ei, nicht noch dieses Fass aufmachen, lieber Dieter. Deshalb ganz in Kürze. Das erste Buch von Gary Chapman, das heißt Die fünf Sprachen der Liebe. In diesem Buch geht es darum zu erkennen, wodurch sich jeder geliebt fühlt, was zu einem gefüllten Liebestank führt und wie ich dann auch meine Liebe anderen zeige. Diese Botschaft hat meinen Blick auf mich selbst und meinen Blick auf mein Beziehungsnetzwerk völlig verändert. Und in einem neueren Buch hat Gary Chapman diese Sprachen auch auf Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm übertragen. Und dieses Buch hat mich im Vorfeld dieser Predigt natürlich auch sehr angesprochen. Meine Hauptliebessprache, das ist, in Klammern, wie sollte es anders sein, Lob und Anerkennung. Gary Chapman sagt, das ist typisch für Männer. Und damit greife ich jetzt nur die eine von diesen fünf Sprachen heraus. Und wen das Thema interessiert, dem empfehle ich natürlich, diese Bücher mal zu lesen. Sie sind eine echte Bereicherung für jedes Beziehungsleben. Lob und Anerkennung, diese Liebessprache, die ermutigt mich. Sie ist für mich existenziell und die Erkenntnis selbst hat bei mir ganz große Veränderungen hervorgebracht. Und rückblickend kann ich sagen, dass Gott sich dieser Liebessprache bedient hat, als er mir auf einer SMD-Freizeit neu begegnet ist. Durch die Ermutigung auf Jugendfreizeiten, eben mit der SMD, habe ich mich intensiver mit Gottes Wort auseinandergesetzt. Und beim Lesen in der Bibel eines Abends bin ich auf mein Bibelwort gestoßen. Im Kolosserbrief habe ich gefunden, und zwar einfach durch Aufschlagen, das hat mir jemand von der SMD gesagt, Dieter, schlag doch mal die Bibel auf und guck, was Gott dir damit sagen will. Und Gott hat mir gesagt, ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Und da hat's Klick gemacht und da musste ich nicht nachfragen. Da war klar, ich möchte mein Leben verändern. Dieses Wort hat mich auf einen neuen Glaubensweg gebracht, für den ich Gott unglaublich dankbar bin. In Traumbildern hat er mir den Predigtdienst gezeigt. Ich bin dem Predigtdienst begegnet und wie Sie sehen, stehe ich hier und ich hoffe, ich stehe noch lange hier. Also ich habe es überhaupt nicht satt. Genau in dieser Liebessprache zeige und lebe ich nun meine Liebe zu ihm. Zumindest versuche ich das immer wieder. Durch meinen Predigtdienst möchte ich Menschen ermutigen und stärken, die einen im Glauben und die anderen auf dem Weg dorthin. Im Predigtdienst fühle ich mich Gott ganz nahe und merke oft, wie sich mein Liebestank dabei füllt und dieser gefüllte Liebestank mich satt macht. Jeder Mensch hat seine persönlichen geistlichen Formen, in denen er Gott besonders hört und erfährt. Und sich hier auf die Suche zu machen, das ist wirklich spannend. Gott spricht alle Liebessprachen, so zumindest Gary Chapman, und es ist an uns, auf diese zu hören. Hier im Gottesdienst, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Familie, der Beziehung, in der Ehe. Gott nahe zu sein, um zu hören, das ist vielfältig möglich. Während der stillen Zeit, im Gebet, im diakonisch-missionarischen Dienst, gleich beim Abendmahl, in der Natur, beim Spaziergang. Gott braucht einfach auch Raum und Zeit, damit er mit uns und zu uns sprechen kann. Eine wichtige Frage ist an uns, wie kann ich denn zum Beispiel auch den Liebesdank von anderen füllen? Und ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel ist eine Einladung. Wen kann ich einladen? Welche Menschen können es besonders gebrauchen? Wer in meinem Bekanntenkreis könnte es gerade nötig haben? Zum gemeinsamen Frühstück, zum Kaffee trinken oder abends zum Grillen mit oder ohne Bier. Freunde und Freundinnen, die so im Stress sind, dass sie sich selbst vergessen. Kollegen und Kolleginnen, denen es gerade wirtschaftlich nicht so gut geht. Nachbarn, die ganz allein sind. Keiner ist gerne allein und keiner ist gerne allein. Ich wünsche Ihnen und euch, dass ihr für euch oder mit der Hilfe von anderen herausfinden könnt, wie euer Liebestank von Gott gefüllt werden kann und wie ihr ihm eure Liebe zeigen könnt. Das könnte zum Beispiel ja auch ein Gesprächsthema für den Mittagstisch sein, wenn ihr nachher zusammensitzt mit eurer Familie oder den Menschen, die euch nahe sind. Oder für das Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst, das Binzinger so wunderbar vorbereitet haben. Oder vielleicht auch für einen der nächsten Hauskreisabende. Und genau dazu gebe euch Gott seinen großen Segen. Amen.